Mutta lähdetään ensimmäisenä nyt tuonne poroaitaan.
Gehen wir doch zum Gehege und füttern die Rentiere. Zurzeit sind da 4 Rentiere.
Meillä on 4 poroa.
Satu lebt in Kuusamo. Das liegt im Nordosten von Finnland, unweit des Polarkreises. Zusammen mit ihrer Familie hält sie Rentiere. Die wollen wir jetzt sehen. Und deshalb hat uns Satu Flechten gegeben. Damit können wir sie anlocken. Flechten mögen sie nämlich ungefähr so, wie wir Menschen Schokolade. Und so kommen sie auch gleich angetrabt. Auf der flachen Hand bieten wir den Rentieren im Gehege die Flechten an. Vorsichtig stülpen sie ihre Lippen darüber und kauen genüsslich. Die 4 Herren hier im Gehege sind stattliche Tiere. Ihre Schulterhöhe beträgt etwa 1 Meter. Auch bei gut genährten Rentieren kann man die Wirbelsäule sehen. An der Qualität des Fells sieht Satu, ob die Tiere gesund sind. Beim Gehen machen die Rentiere einen lustigen Klicklaut. Satu erklärt, dass die Tiere perfekt an das Leben nördlich des Polarkreises angepasst sind, von Kopf bis Fuß.
Eli poron jalkoja sanotaanko paraksi. Ja siellä on 4 kynttä, 2 eessä ja 2 takana.
Rentiere haben 4 Zehen, 2 vorne und 2 hinten. Die hinteren 2 funktionieren wie Schneeschuhe. Sie können sie spreizen und haben so einen sicheren Tritt.
Ja sitten pystyy kävelemään siinä hangen päällä.
Vorsichtig streichle ich Rentier Juha. Sein Fell ist gleichmäßig. Es ist weich, lang und dicht. Über 1000 Haare pro Quadratzentimeter bilden eine Unterwolle, die die Tiere vor der Kälte am Polarkreis perfekt schützt. Minus 30 Grad sind hier keine Seltenheit. Dazu kommt die Dunkelheit der Polarnacht. Da steigt die Sonne für einige Wochen nicht über den Horizont. Es ist zwielichtig. Der Schnee reflektiert das wenige Licht. Doch ab Februar scheint die Sonne jeden Tag mehrere Minuten länger. Skifahrer kennen das und setzen eine Sonnenbrille auf. Rentiere wechseln die Augenfarbe von blau zu braun.
Im Frühlingswinter, wenn die Sonne vom Schnee reflektiert wird, ist das sehr hell. Und dann wird die Augenfarbe dunkler. Ein Sonnenschutz.
Trotz idealer Anpassung an die Lebensbedingungen in Lappland. Der Klimawandel macht den Tieren und ihren Haltern zu schaffen. In normalen Wintern, erzählt Satu, gefriert erst der Boden, dann schneit es. Den weichen Pulverschnee, der sich auf die gefrorenen Flechten legt, können die Tiere problemlos beseitigen. Außerdem riechen sie so, wo Futter ist. Doch jetzt schneit es früher im Jahr und das wird für die Rentiere zum Problem.
Wenn es zuerst schneit und dann regnet es auf den Schnee, dann wird der Schnee schwer. Und wenn dann noch Frost kommt, friert er fest und die Rentiere können diese harte Schicht nicht aufbrechen.
Satu ist mit diesen Problemen nicht allein. Es betrifft alle Rentierhirten, zum Beispiel auch Rika. Ihre Familie lebt schon immer in der Nähe von Levi, einem bekannten Skiort in Lappland. Rika ist Jahrgang 1991 und hat ihr ganzes Leben mit Rentieren gearbeitet. Der Klimawandel macht ihr Sorgen, weil die Rentiere nicht genügend zu fressen finden. Früher war das anders, erinnert sich Rika.
Als ich ein Kind war, haben wir die Rentiere erst im Januar oder Februar gefüttert. Und jetzt kommen sie im November oder Dezember schon. Es ist also früher und im Frühling bleibt der Schnee länger. Und sie kommen auch nicht durchs Eis.
Die Nahrungssituation ist schwierig und einige Tiere bleiben trotzdem im Wald und verenden hier, weil sie nicht genügend zu fressen finden. Auch die wärmeren Sommer machen den Rentieren zu schaffen. Wenn sie ihr Winterfell verlieren, sind sie nackt. Und auf der schwarzen Haut spüren sie die Sonnenwärme stärker. Und dazu kommt, dass sie nicht schwitzen können. Sie geben Wärme über die Zunge ab. Und auch die Insekten bereiten Rika Sorgen.
Im Juni ist bei den Rentieren der Fellwechsel. Und dann sind sie zur Mückenzeit nackt. So können die Mücken viel Blut saugen. Und die Bremsen fressen von weißen Kälbern die Ohren an. Sie beißen echt viel. Die Mückenzeit wird schlimmer und alles kommt zur selben Zeit. Als ich klein war, hatten wir zuerst Mücken, dann Bremsen und als die weg waren, kamen die Kriebelmücken. Aber jetzt ist alles gleichzeitig da, weil es zu schnell zu heiß wird.
Es gibt auch Schönes im Sommer. Im Mai, Juni bekommen die Rentiere Nachwuchs. Nach fast 8 Monaten Tragezeit bringt die Mutter ein Junges zur Welt, das etwa 3 Kilo wiegt. Für Rika jedes Jahr wieder ein Wunder und sie staunt über die Fähigkeiten der Rentierkinder.
Sie können nach 2 Stunden gehen und sie laufen echt schnell. Wenn ein Kalb morgens geboren wird, kannst du es am Nachmittag nicht einfangen. Dazu muss man echt geschickt sein. Andererseits sind sie auch ziemlich schlau, denn sie erkennen die eigene Mutter immer, egal wie groß die Herde ist.
Rentiere sind eine Hirschart und übrigens die einzige, bei denen auch die Weibchen ein Geweih tragen, allerdings nicht so ausladend wie das der Männchen. Die Herren werfen ihr Geweih im Herbst ab. Im Winter tragen nur die Weibchen und kastrierte Männchen ein Geweih. Jedes Jahr wächst das Geweih neu, und zwar 3 bis 4 Zentimeter am Tag.
Am Geweih erkennt man das Alter des Tieres und ob es gesund ist. Wenn sie alt werden, werden die Enden rund. Bei Jungtieren sind sie spitz und scharf.
Bei den Männchen schützt das Geweih die Augen beim Kämpfen. Aus dem Geweih fertigt Rika Schmuck, kleine Kästchen und Messergriffe. Wie groß ihre Herde ist, also wie viele Tiere sie besitzt, sollte man Rentierhalter nicht fragen. Obwohl die Tiere halb wild leben und im Wald mit den Rentieren anderer Halter unterwegs sind, weiß Rika dank der Ohrmarkierung genau, welches ihres ist. Und auch für die Steuererklärung kennt sie die Anzahl. Die Frage ist trotzdem indiskret.
Ein Kalb wiegt etwa 22 Kilo. Du kannst das Fleisch für 18 Euro pro Kilo verkaufen. Jetzt könnt ihr ausrechnen, wie viel ich an einem Kalb verdiene. Denn das Geschäft ist der Fleischverkauf. Aber es ist, als würdet ihr fragen, wie viel Geld ich auf der Bank habe. Unser Geld läuft halt im Wald rum. Meine Tochter ist 9 Monate alt und hat 50 eigene Rentiere. Und mein 3-jähriger Sohn hat 80. Nicht besonders viel, aber sie sind schon Rentierbesitzer.
Geld verdienen Rentierhalterinnen wie Rika und Satu sowohl mit dem Verkauf von Rentierfleisch als auch mit Schlittenfahrten. Alles ist weiß. Die Birken und Kiefern werden von den Schneemassen fast erdrückt. In Lappland ist tiefster Winter. Über dem Wald liegt eine angenehme Ruhe. Auf einer Lichtung steht eine Art Tipi. Hier empfängt uns Rentierzüchter Hannu. Drinnen brennt ein Lagerfeuer und darüber hängt eine Kanne mit Kaffee und eine mit heißem Beerensaft. Wir setzen uns auf die Bank, die mit Rentierfell belegt ist.
Schon als kleiner Junge habe ich von meinem Vater alles über die Rentiere gelernt. Wir hatten damals keinen Strom. Wenn es dunkel war, gab es Kerzen oder offenes Feuer. Und natürlich hatten wir weder Radio noch Fernsehen.
Hannu ist in Lappland geboren und aufgewachsen. Sein ganzes Leben hat der 70-Jährige hier oben im Norden verbracht. Wir trinken den heißen Bärensaft aus und schon geht's raus zu den Schlitten. Hannu trägt über seinem Wintermantel ein Rentierfell. Es ist richtig kalt. Packerstar, wie die Finnen sagen. Katrin aus dem Allgäu ist begeistert.
Da haben wir uns total dick einpackt, so mit Rentierfell. Und wir selber waren auch richtig warm anzogen mit Mütze und Kapuze und Winterklamotten.
Zugedeckt mit einem Rentierfell und dann geht's los. Hannu gibt dem Leitschlitten das Kommando zum Abfahren und mit einem leichten Ruckeln setzt sich der Schlitten in Bewegung. Rentiere sind von der Mentalität ein bisschen wie Kühe. Wenn sie wollen, wollen sie. Und wenn nicht, dann nicht. Und auch hier im hohen Norden Europas hat jeder seinen eigenen Kopf, sagt Katrin.
Hinter uns war ein Rentier, das wollte immer ganz gerne an uns vorbei, das war ganz engagiertes. Aber natürlich nicht an uns vorbeikommen. Und das hat schon, wie es losgegangen ist, so richtig mit den Hufen geschaden. Als dann endlich losgegangen ist, ist plötzlich, also wir sind zu zweit im Rentierschlitten gehockt, ich und meine Freundin. Und plötzlich war dann zwischen meiner Freundin und mir der Kopf vom Rentier von hinter uns, das unbedingt vorbei wollte. Das war echt cool.
Gemächlich geht's durch die Winterlandschaft und wir können uns direkt vorstellen, wie es hier zu Hannus Kindheit war, als es ganz normal war, mit dem Rentierschlitten zu fahren, so wie wir heute mit dem Auto unterwegs sind. Gästeführerin Rina erzählt uns von früher.
The Sami people, they kind of, they lived in this kind of like a
Die Sami lebten in diesen Tipi-ähnlichen Zelten, die früher aus Rentierfell gemacht waren. Außerdem saß man auf Rentierfellen. Die Sami zogen mit den Rentieren umher. Sie bauten die Zelte also ab und zogen weiter, wohin die Tiere gingen.
Rentiere Während der Schlitten über den Schnee gleitet, ist genügend Zeit, die Landschaft zu genießen. Es ist so schön und bizarr, dass Katrin ins Schwärmen kommt.
So richtig tief verschneit die Winterlandschaft, so wie man sich's eigentlich wünscht. Also so total bizarre Bäume, die vom Schnee dick eingepackt sind und vom Wind so verweht sind. Also sie haben ganz komische Formen und einfach alles total ruhig und gedämpft und friedlich. Also irgendwie auch zum Runterkommen. Eine ganz tolle Landschaft ist das.
Die Rentiere dampfen, im Gesicht prickelt die Kälte. Es ist ein Ausflug in die Heimat des Weihnachtsmanns, der hier oben in Lappland daheim ist und mit seinem Rentierschlitten die Geschenke zu den finnischen Kindern bringt. Doch nicht nur der Weihnachtsmann und die Rentiere sind in Lappland unterwegs. Die tief verschneite Landschaft ist ein wahres Langlaufparadies. Über 300 Kilometer umfasst das Loipennetz. Es ist gut gepflegt, perfekt ausgeschildert und bietet Strecken für klassische Läufer und Skater. Wir haben uns fürs klassische Langlaufen entschieden. Als wir um 10 Uhr vormittags aufbrechen, zeigt das Thermometer minus 27 Grad an. Da sind gute Handschuhe gefragt. Im Gesicht prickelt die Eiseskälte. Doch schon nach ein paar Metern Langlaufen wird's besser. Die Bewegung wärmt den Körper. Wenn es in Lappland so richtig kalt ist, ist auch das Wetter gut. Die Sonne scheint zwar nicht, es ist Polarnacht. Das heißt, dass sie nicht über den Horizont kommt. Aber sie schickt ein paar Strahlen, die den klaren blauen Himmel am Rand rosa-orange einfärben. Der Vollmond sitzt über einem der Tunturi. So heißen diese kahlen Hügel, die die Landschaft im Illersgebiet prägen. Ein kleiner Anstieg und dann sind wir im Wald. Im finnischen weißen Wald. Mika vom Eckes Lompolo Sportshop hat nicht zu viel versprochen.
Once you go out the track, there's hardly nobody.
Sobald man auf der Loipe ist, ist kein Mensch weit und breit. Und wir haben eine schöne Umgebung. Wir haben die Fjells, wir haben viel Wald, Rentiere und andere Tiere. Und wir haben das arktische Klima.
Of course we have the Arctic climate.
Tatsächlich, wir sind allein auf der Welt. Oder zumindest auf diesem Fleckerl Erde. Ein genauer Blick auf das glitzernde Weiß unter unseren Ski zeigt jedoch, da ist jemand. Oder war. Andi aus Memmingen deutet die Spuren.
Also hier sind ganz viele Abdrücke. Das schaut aus wie Hufen. Also das werden wahrscheinlich eine ganze Menge Rentiere hier durchgaloppiert sein.
Es sind dann doch die ein oder anderen Boppel rumgelegen. Ja, das hat man schon gesehen. Also das war dann wahrscheinlich vom Rentier oder vom Hasen.
Die etwa murmelgroßen schwarzen Kugeln nennen die Finnen Poronpipa, Rentierpfeffer. Als wir an einer Lichtung vorbeikommen, hören wir ein Glöckchen und sehen hinter den Bäumen tatsächlich ein paar Rentiere laufen. Doch, das ist noch nicht alles.
Ja, die kamen dann eben um die Ecke auf unserer Loipe und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir mal auf der Loipe Platz und lassen die mal vorbei. Und es waren so sicher so 10, 15 Stück und weiße und braune und teilweise mit Quai und teilweise ohne. Und die sind dann da vorbeigerannt an uns und dann waren sie auch schon wieder weg.
Was für ein Naturerlebnis. Rentiere zum Greifen nah. Die Tiere leben hier halb wild, vergleichbar mit unseren Kühen im Sommer auf der Alm. Beflügelt von dieser Begegnung läuft es sich gleich besser, obwohl es leicht bergauf geht. Mika hat die Tour zu Kota Maya so beschrieben.
It's a little bit more uphill and downhill, so then you need to.
Es geht ein bisschen auf und ab, sodass man entweder trainiert sein sollte oder mehr Zeit einplant. Es sind 15 Kilometer von Eckes Lompolo. Und wenn man eine Runde machen möchte, kann man aus vielen verschiedenen Routen wählen.
Die Bäume sind schneebedeckt und weil wir jetzt doch einige Höhenmeter hinter uns haben, sind sie richtig eingepackt ins Weiß. Nach einer kleinen Schussabfahrt liegt auch Kota Maya vor uns. Die kleine Holzhütte ist vor lauter Schnee kaum zu sehen und versinkt fast in der weißen Pulverpracht. Lavu heißen diese Schutzhütten auf Finnisch, wie Mika erklärt.
They are government-owned, so there's always fireplace, firewood.
Die gehören dem Staat und da ist immer eine Feuerstelle und Feuerholz. Da kann man dann sein eigenes Feuer machen, Würstchen grillen oder Kaffee kochen. Das ist typisch finnisch. Wir haben immer einen Kaffee, Würstchen oder Gebäck dabei, das wir am Feuer machen.
Und wir machen es wie die Finnen. Das Thermometer zeigt hier vor der kleinen Hütte noch immer kalte minus 20 Grad. Deshalb zögern wir nicht lange, öffnen die Tür und betreten den dunklen Raum. Sobald sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennen wir in der Mitte eine Feuerstelle. Rundum stehen kleine Bänke. Und am Rand steht eine Schubkarre mit Holzscheiten. Andi ist begeistert.
So, haben wir da die Hütte gefunden.
Jetzt können wir hier gemütlicher Feuer machen. Da ist extra eine Feuerstelle dafür da. Und jemand war auch so nett, dass er uns schon Holz gemacht hat. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir es hier gemütlich kriegen.
Als das Lagerfeuer nach ein paar Minuten brennt, können wir unsere kalten Finger aufwärmen. Wir trinken den mitgebrachten Tee aus der Thermoskanne. Im Rucksack sind unsere Wurstbrote fast eingefroren, doch mit einem der Spieße halten wir sie einfach übers Feuer zum Anwärmen. Eine typisch finnische Langlaufpause. Einfach herrlich. Denn außer dem Feuerknistern ist nichts zu hören. In der hügeligen Gegend rund um Yllas ist für jeden was dabei. Es gibt anspruchsvolle Langlaufstrecken mit vielen Höhenmetern und steilen Abfahrten. Wer es eher flacher mag, dem sei die Loipe zu Elemen Luku empfohlen. Sie führt zuerst ein Stück im Wald. Da geht's leicht bergauf. Dann geht's runter und auf das zugefrorene Bachbett. Waren wir im Wald noch von dick eingeschneiten Kiefern umgeben, ist die Landschaft jetzt offen und weit. Um zum Langlaufcafé Elemen Luku zu kommen, müssen wir nun aus dem Bachbett raus und einen kleinen Anstieg meistern. Und dann sehen wir die dunkelbraune, langgestreckte Holzhütte vor uns.
Tervetuloa Elämän Luukkuun. Minä olen Keijo Taskinen.
Die meisten Langlaufcafés hier in Lappland sind kleine Hütten mit nur einem Raum. Bei Elämän Luku ist das anders. Fast stattlich wirkt der langgezogene Holzbau, der oberhalb des Äkkäsjoki-Flusses steht. Keijo Taskinen ist der Inhaber.
So this is the starting room for the cafeteria.
Das ist der Thekenbereich vom Café, mein Arbeitsplatz. Hier gibt's Getränke und Snacks und natürlich den, der dir das Geld abknöpft.
Es ist düster in dem Verkaufsraum, nur die Theke mit den Sandwiches und Süßgebäcken ist beleuchtet. Die Hütte hat keinen Stromanschluss, ein Generator erzeugt etwas Strom fürs Licht. Seit 1956 gibt's die Hütte. Sie war Büro und Gästehaus für eine der größten Holzfirmen hier in Lappland. Wir gehen durch die Tür rechts vom Verkaufsraum.
So this is the biggest room of the house and this was the office of this company. So there were two men living here.
Das ist das größte Zimmer des Hauses. Das war das Büro der Firma. Hier haben zwei Männer gelebt. In der einen Ecke der Kassierer. Und das Bett in der anderen Ecke war für den Chef der Firma. Die Arbeiter saßen hier auf der grünen Bank, verhandelten und wurden ausbezahlt.
Die Holzwände sind dunkelbraun. In einer Ecke steht ein offener Kamin. Geheizt wird die Hütte seit jeher mit Holz. Zwei lange Tische und Bänke stehen hier. So richtig warm ist es nicht. Die Decke ist relativ hoch und der Raum ziemlich groß. Damals war das nicht anders. Und im Büro der Holzfirma haben die zwei Angestellten auch geschlafen. Gemütlich war es wohl nicht.
Du kannst dir vorstellen, ein ziemlich großer Raum. Und wenn du dann minus 35 Grad hast, gibt es in den Ecken auch Innenfrost. Und wenn deine Haare die Wand berührt haben, bist du vielleicht festgefroren.
Keijo erzählt, dass damals hier richtig was los war. Die Hütte war die Endhaltestelle eines Fernbusses. Der Busfahrer hat hier übernachtet, bevor er am nächsten Tag die 250 Kilometer nach Kemi, zum Botnischen Meerbusen, zurückgefahren ist. Und für die Waldarbeiter gab es auch einen Laden. Als die Firma hier wegzog, stand dann auch die Hütte leer und drohte zu verfallen. 8 Jahre hat Keijo immer wieder beim Besitzer nachgefragt, ob er sie nicht übernehmen und zum Leben erwecken könnte. Und jetzt ist daraus ein Café für Langläufer, Radler und Wanderer geworden. Wir sind weitergegangen und stehen im Nachbarzimmer. Früher war es das Gästezimmer.
This is like a old days living room.
Das sieht aus wie ein altmodisches Wohnzimmer mit schönen Möbeln, zwei Betten, einem Kamin. Das Zimmer war für spezielle Gäste, die Chefs der Holzfirma oder andere wichtige Besucher.
Just some important visitors.
Und noch etwas gibt es in diesem Zimmer zu sehen. Keijo geht zur linken Wand und zeigt auf eine Art Holzfenster.
Here is this Elämän Luukku. So the story of Elämän Luukku means Elämä is life.
Also die Geschichte von Elämän Luukku geht so. Elämän heißt Leben und Luukku heißt so viel wie Luke oder Schlupf. Früher kamen Essen und Trinken aus der Küche durch dieses kleine Fenster in der Wand. Also kam das Leben aus der Küche und dann nannten sie es Elämän Luukku, Lebensluke.
Durch die beiden Fenster sieht man draußen den alten Wald, der die Hütte umgibt. Auf der anderen Seite der Luke arbeitet Markus in seinem Reich, in der Küche. In der Ecke befindet sich ein alter, holzbefeuerter Tischherd, so ähnlich wie ich ihn schon auf Hütten bei uns in den Alpen gesehen habe. Auf dem gusseisernen Kochfeld stehen ein großer Topf und ein Wasserkessel.
Over here we boil the water and make coffee.
Hier kochen wir Wasser, machen Kaffee und nutzen es für die Suppe. Aber man muss wissen, wie sich die Temperatur verändert und man muss Holz nachlegen. Das ist schon mehr Arbeit. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es eigentlich ganz einfach.
Für die Gäste bereitet Markus Rentier- und Linsensuppe sowie Sandwiches zu. Campaniso, das typische Gebäck in Lappland, beziehen sie von einer Bäckerei in der Nähe.
Es ist ein typisches Gebäck in Lappland, vor allem von früher. Es ist ein bisschen hart, aber es bricht nicht so leicht. Es ist also ideal zum Mitnehmen, wenn du rausgehst. Jedes Dorf, jede Frau hatte ihr eigenes Rezept. Es ist außen hart, innen weich und ein bisschen süß.
In einem weiteren Zimmer, links vom Verkaufsraum, gibt es Stockbetten und man kann auch hier übernachten. Auf dem Tisch steht ein altes Telefon mit Wählscheibe. Als Ekis Lompolo 1956 ans Telefonnetz angeschlossen wurde, bekam auch die Waldarbeiterhütte einen Apparat. Ich will mich schon verabschieden, aber anscheinend habe ich noch nicht alles gesehen.
Bevor du gehst, wollte ich dir noch was zeigen. Also komm bitte mit.
Kay und ich gehen aus der Hütte hinaus und ein paar Schritte den Hang hinab. Hier steht etwas versteckt, noch eine kleine Holzhütte.
Natürlich gibt es keine finnische Hütte im Wald ohne Sauna. Das ist unsere. Sie steht 40 Meter vom Haupthaus entfernt.
Die Sauna steht aus zwei Gründen etwas abseits. Zum einen gab es hier eine Quelle, so dass man das Wasser nicht so weit tragen muss. Zum anderen ist es eine alte Sauna, die mit Holz beheizt wird. Und so eine brennt gar nicht so selten mal ab.
Das ist eine große Sauna für 8 bis 10 Leute. Außerdem ist am Boden viel Platz, denn hier wurde auch das Geschirr gespült und die Wäsche gewaschen. Und wenn man die Sauna aufheizt, wird's richtig warm. Dann kannst du deine Klamotten in 2 Stunden trocknen.
Über ein Vierteljahrhundert hat die Hütte als Zentrale und Unterkunft für die Holzfirma gedient. Dann geriet sie in Vergessenheit, bis Keio sie wieder zum Leben erweckt hat. Passend zum Namen. Elemanluku, Lebensluke. Aufgewärmt und gut gestärkt geht's wieder auf die Loipe. Weil wir jetzt wieder Kraft haben, empfiehlt uns Keio für den Rückweg die Strecke über den Kukas, einen der Fjells.
Es gibt Fels. Das ist weder Berg noch Hügel. Das ist so ein Zwischending. Man kann hier also auch bergauf und bergab fahren. Und man kann über die Baumgrenze kommen. Von dort oben hat man eine tolle Fernsicht, bis zu 130 Kilometer.
Der Kukas erhebt sich etwa 200 Meter über die Ebene. Der Anstieg ist ganz schön steil, aber Keio hat nicht zu viel versprochen. Katrin Grimm aus dem Allgäu ist begeistert.
Das war voll das tolle Aha-Erlebnis. Es war schon ein bisschen so ein Glücksgefühl. Weil unten hat man einfach nicht so diese Aussicht und diese Landschaft und Natur um sich rum. Also da hat man sich richtig happy gefühlt. Wenn man weiter hochkommt, ist es so, dass kaum noch Bäume da sind. Es sind nur ein paar einzelne, die total verkrüppelt sind und mit Schnee einpackt sind. Und wenn man in die Ferne sieht, dann sieht man ringsherum die umliegenden Berge.
Insgesamt 7 dieser Fjells gibt's in der Gegend, deren kahle, runde Gipfel sich über die Wälder erheben. Wir fahren auf der anderen Seite des Berges wieder runter. Da ist es zum Glück nicht so steil wie beim Aufstieg. Insgesamt ist diese Strecke etwas anspruchsvoller als die Loipe im Bachbett. Und auch die Natur ist anders. Anstatt lockerem Auwald sind wir jetzt mitten im Wald. Im Schnee sind auch immer wieder Tierspuren zu sehen. Zum Beispiel von Schneehasen oder Luchsen. Die Tiere selbst haben wir jedoch nicht gesehen. Und außer unserem Atem und dem Geräusch der Ski war auch kein Laut zu vernehmen. Winteridylle pur.